Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gemeinsam einkaufen und gerecht verteilen. Das war mal der ursprüngliche Gedanke in der EU bei der Beschaffung der Corona-Impfstoffe. Deswegen hat es vielleicht auch ein bisschen länger gedauert. Die Briten waren jedenfalls schneller, was die Bestellung des Impfstoffs bei AstraZeneca betrifft. Ein Argument, das der Konzern angeführt hat im Impfstreit mit der EU. Der dauert an und um ein bisschen mehr Klarheit in die Debatte zu bringen, hat die EU-Kommission jetzt den Vertrag mit dem Pharmakonzern veröffentlicht. Paul Vorreiter.
Bisher stand es Aussage gegen Aussage. Mit der Veröffentlichung von Teilen des Vertrags soll nun für Transparenz gesorgt werden im Streit zwischen der EU-Kommission und AstraZeneca. Es geht unter anderem um die Frage, ob das Unternehmen tatsächlich vertraglich dazu verpflichtet war, feste Mengen des Impfstoffes zum vereinbarten Zeitpunkt in der EU auf Halde bereitzustellen oder ob der Vertrag so eindeutig nicht ausgelegt werden kann. Denn aus Sicht des britisch-schwedischen Herstellers hat sich das Unternehmen bei Vertragsschluss im August nur zu besten Anstrengungen verpflichtet, im Juristenenglisch als Best Efforts bezeichnet.
Best Effort gilt, solange nicht klar war, ob sie einen Impfstoff entwickeln können. Diese Zeit haben wir jetzt hinter uns. Der Impfstoff ist da. Er muss jetzt noch durch die endgültige Prüfung. Und mit der Entwicklung eines Impfstoffes, der wirkt und der sicher ist, gibt es dann ganz klare Liefermengen, sowohl für den Dezember des letzten Jahres als auch für die Quartale, das erste, zweite und dritte Quartal. Die stehen im Vertrag. Und es gibt Produktionsstandorte, die diese Liefermengen auch dann produzieren sollen,
sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen heute im Deutschlandfunk. Die EU-Kommission und das Unternehmen interpretieren jedoch auch die Vertragsteile zu den Produktionsstandorten unterschiedlich. Mussten die Produktionsstätten im Vereinigten Königreich auch verbindlich für die Belieferung der Europäischen Union genutzt werden? Und kann ein Verzug bei der Belieferung in der Europäischen Union mit einem anderen, früheren Vertrag mit dem Vereinigten Königreich begründet werden?
Es gibt keine Reihenfolge in dem Vertrag. Es gibt keinerlei Hinweis auf eine Vorbindung, sondern der Vertrag ist eindeutig. Es gibt eine verbindliche Bestellung. Und keine andere Verpflichtung steht dem Vertrag entgegen.
Nach Veröffentlichung schätzen Beobachter im Europaparlament die Passagen unterschiedlich ein. Die Aussagen von Kommissionspräsidentin von der Leyen scheinen sich nach einer ersten Vertragseinsicht zu bestätigen, findet der Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen. Eine Stimme aus dem Rechtsausschuss sprach von einem 1:1. Klarheit könnten wohl erst Gerichte bringen, zuvor aber steigt der Druck auf den Hersteller, kurzfristig die Impfstofflieferungen an die EU zu erhöhen. Im Zuge des Streites um die Lieferungen hatte die EU-Kommission auch die Einführung eines Transparenzmechanismus angekündigt. Heute wurde er beschlossen. Er sieht vor, wer einen Impfstoff aus der EU exportieren will, muss sich dafür eine Lizenz besorgen. Eine Genehmigung soll es nur dann geben, wenn offengelegt wird, welche Impfstoffe bereits in der Vergangenheit exportiert wurden. Das wird Klarheit schaffen, welche Impfstoffe die Briten also von Werken von BioNTech, Pfizer oder AstraZeneca aus der EU bekommen haben und damit ein Druckmittel schaffen. Was wir damit machen, ist, unsere Verträge zu schützen und den Zugang der EU zu Impfstoffen zu sichern und den unserer Partner, denen wir uns verpflichtet haben, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Am späten Nachmittag hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA schließlich wie erwartet die bedingte Marktzulassung des Impfstoffes von AstraZeneca empfohlen. Sie gab das Vakzin damit auch für ältere Menschen frei, obwohl es zuvor Zweifel an der Wirksamkeit des Präparats bei diesen gegeben hatte. Die EMA teilte mit, es gebe zwar noch nicht genügend Ergebnisse bei Menschen über 55 Jahren, um eine Zahl zu liefern, wie gut der Impfstoff in dieser Gruppe wirke, es werde jedoch ein Schutz erwartet.
Soweit also die aktuelle Gemengelage im Impfstreit, über die wir sprechen wollen mit Jutta Paulus. Sie ist Gesundheitspolitikerin und sitzt für die Grünen im Europaparlament. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Dietmann.
Frau Paulus, auch Sie als Mitglied des Europäischen Parlaments hatten bis heute keinen Zugang zu dem Vertrag. Wie gut informiert fühlen Sie sich jetzt?
Naja, da ja anfangs eine Panne passiert war, sprich die PDF, die anfangs im Internet stand, war, sagen wir es mal so, von Digital Naive, nicht Digital Natives geschwärzt, sprich man konnte über die Lesezeichen ein bisschen mehr lesen als das, was eigentlich beabsichtigt war. Aber nein, im Großen und Ganzen fühlen wir uns überhaupt nicht hinreichend informiert. Das kann nicht sein, dass Milliarden an Steuergeldern ausgegeben werden und das Parlament, was die Exekutive kontrollieren soll, hat keinerlei Zugang zu den zugrunde liegenden Verträgen. Das kritisieren wir Grünen ja schon seit letztem Jahr.
Jetzt hatten Sie ja schon vor einer Woche gefordert, macht die Bücher auf. Jetzt ist der Vertrag veröffentlicht, das auch noch mit geschwärzten Stellen. Das ist vermutlich auch nicht die Transparenz, die Sie sich wünschen. Ist das aber vielleicht auch ein Stück weit normal, dass Verträge so nicht komplett veröffentlicht werden?
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, veröffentlichen, man kann jetzt nicht alle Preise und Konditionen ins Internet stellen, insbesondere wenn man auch noch mit anderen verhandelt. Das sehe ich durchaus ein, aber jetzt den Abgeordneten in einem Leseraum den vollständigen Vertrag zur Verfügung zu stellen, das halte ich durchaus für möglich. Bei CureVac war es ja anfangs auch so, da war ich selbst in diesem Leseraum, musste mein Handy abgeben. Es war ständig eine Mitarbeiterin der Generaldirektion Gesundheit auch im Raum, die eben guckt, dass ich da nichts, was weiß ich, einstecke oder kopiere oder sonst irgendwas damit tue. Das heißt, diese Möglichkeit hätte man ja auch für die anderen Verträge, die wirklich vollständig zugänglich zu machen und eben nicht geschwärzt.
Bei diesen geschwärzten Passagen handelt es sich unter anderem um die Höhe der lieferbaren Impfdosen. Die kann man also nicht daraus rauslesen. Was aber klar zu werden scheint, ist, dass AstraZeneca laut Vertrag eigentlich nicht Lieferschwierigkeiten mit Materialengpässen haben konnte. Was lesen Sie denn noch aus dem Vertrag?
Also es sind mehrere interessante Stellen. Selbst mit den Schwärzungen kann man ganz klar herauslesen, dass bereits 2020, also im letzten Jahr, Dosen für die Lieferung in die EU produziert wurden. Das steht da drin. Da steht zwar kein genaues Datum, aber das Jahr 2020 ist lesbar und damit ist aus meiner Sicht auch vollkommen klar, diese Dosen müssen ja irgendwo sein. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass die quasi irgendwem anders zugesagt worden sind und geliefert worden sind und jetzt sagt man zur EU, ja, ihr seid leider zu spät dran gewesen. Also das stelle ich mich schon die Frage dann in dem Absatz über Force Majeure, also über höhere Gewalt, steht ganz klar drin, Lieferengpässe bei Vorprodukten gehören, da kann man sich nicht auf Force Majeure berufen. Das ist ganz eindeutig nicht der Fall. Und es steht auch im Kapitel 13.1, dass AstraZeneca versichert, dass keine anderen vertraglichen oder anderen Verpflichtungen der Lieferung an die EU entgegenstehen. Und das widerspricht ja nur der Aussage First Come, First Serve. Also entweder man hat den Vertrag mit den Briten, der steht dem entgegen, dann darf man aber diesen Absatz nicht unterschreiben. Oder man sagt, wir können beide beliefern und dann ist in der Tat die Frage, warum liefert man UK voll und die EU nicht?
Hört sich für mich so an, dass aus Ihrer Sicht definitiv die Bringschuld jetzt bei AstraZeneca liegt.
Also wo ich unsicher bin, sind diese Best Reasonable Efforts, weil ich bin keine Juristin und so wie es drinsteht, heißt es, alles tun, was man von einem Unternehmen, ich sage jetzt frei übersetzt, dieser Professionalität und dieser Größe erwarten kann. Und wie das dann juristisch tatsächlich auszulegen ist, das weiß ich nicht. Wenn jetzt AstraZeneca sagt, es sind einfach zu viele Dinge passiert da, und wir müssen kürzen, dann tritt aber ein anderer Teil des Vertrages in Kraft, der eben sagt, es soll frühzeitig darauf hingewiesen werden. Und von frühzeitig kann ja nur keine Rede sein, wenn man mehr oder minder kurz bevor die Marktzulassung bevorsteht und dann die Lieferung auch tatsächlich erfolgen könnte, wenn man dann sagt, ach übrigens, wir liefern 60% weniger als zugesagt.
Der Vorwurf, der ja während des Streits die ganze Zeit im Raum stand, vorbehaltlich jetzt der rechtlichen Probleme, die wir auch nicht klären können, war aber trotzdem der, dass die EU nicht gut genug verhandelt hat. Ist es bei solchen Verträgen eigentlich so, dass man letztendlich so gut verhandeln kann, wie man will in so einer Situation? Es gibt immer Schlupflöcher. Oder würden Sie sagen, der Vertrag ist handwerklich vielleicht doch auch schlecht angelegt gewesen?
Da bin ich juristisch offen gestanden zu wenig beschlagen, um das wirklich beurteilen zu können. Ich glaube, die Kritik, die jetzt auch zu Recht laut wird, warum hat das alles so lange gedauert? Warum hat man nicht von vornherein mehr Geld in die Hand genommen? Ich kann die verstehen, weil ja auch viele Menschen um sich oder um ihre Angehörigen fürchten und wirklich darauf warten, dass endlich diese kostbare Impfung erfolgt. Und andererseits denke ich halt, naja, wenn jetzt die EU gesagt hätte, egal was es kostet, whatever it takes, wir nehmen, keine Ahnung, 25 Milliarden in die Hand und kaufen von allen potenziellen Impfstoffkandidaten genügend auf, um unsere Bevölkerung zu versorgen. Und dann hätten, keine Ahnung, 90% der Impfstoffe dann in der klinischen Prüfung versagt, dann wäre das Geschrei auch groß gewesen. Also man kann es eigentlich immer nur falsch machen. Mhm. Aber Fakt ist natürlich, dass durch die verschiedenen Schwerpunktsetzungen der Mitgliedstaaten, ich will es jetzt mal so nennen, der Prozess vielleicht sehr lange gedauert hat und man anders hätte schneller vorankommen können. Aber am Ende des Tages, das muss ich an der Stelle wirklich nochmal loswerden, Tedros, der Chef der Weltgesundheitsorganisation, sagt das sehr richtig. Wir sind erst sicher, wenn alle sicher sind. Wir regen uns in Europa darüber auf, dass wir so langsam mit den Impfen vorankommen. In Afrika sind bis jetzt, ich glaube, 25 Menschen oder so geimpft. Ja? Und bevor wir jetzt darüber reden, ob man Exportrestriktionen ausspricht, sollte man doch lieber darüber nachdenken, ob man nicht, sei es über den EU-Katastrophenschutzmechanismus, der ja im EU-Recht verankert ist, oder über UN-Mechanismus, sagt, diese Impfstoffe sind Eigentum aller. Wir entschädigen die Entwickler, die Hersteller, die natürlich auch eigenes Geld in die Forschung gesteckt haben. Meinetwegen noch mit einer Gewinnspanne obendrauf, egal. Aber dann schreiben wir einfach die Fertigung aus und das weltweit, damit wir möglichst schnell für alle auf diesem Planeten genügend Impfstoff produzieren können.
Jutta Paulus, Gesundheitspolitikerin für die Grünen im Europaparlament. Ich danke.
Danke, Frau Dietmar. Schönen Tag noch.